Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte heute Morgen über das Thema Gastfreundschaft sprechen. Ganz einfach, weil das Thema sehr, sehr wichtig ist und auch eine große Rolle spielt, auch bei uns in der Gemeinde. Wir haben Gäste und wir wollen gastfreundschaftlich sein und wir sind es auch. Und ich denke, dass es darum gut ist, dass wir auch mal eine Lehrstunde zu dem Thema haben und uns ein bisschen näher damit beschäftigen. Es ist kein unbedeutendes Thema. Die Bibel hat einiges dazu zu sagen. Und ich könnte eigentlich eine Reihe über das Thema halten, aber ich versuche mich heute wirklich kurz zu halten und nur die grundlegenden Dinge anzusprechen. Im Vorfeld möchte ich gerne zwei Bücher empfehlen, die ich gelesen habe, die ich weiterempfehlen kann. Das ist einmal von Alexander Strauch, das Strauch. Und zwar heißt das Platz in der kleinsten Hütte vom Segen der Gastfreundschaft. Der englische Titel, der Originaltitel ist noch besser. Der lautet nämlich Using Your Home for Christ. Also gebrauche dein Zuhause für Christus. Ist ein ganz kleines Buch, kann man schnell lesen, kann ich empfehlen. Dann habe ich ein anderes Buch gelesen, das ist allerdings nur auf Englisch verfügbar. Das heißt Practicing Hospitality, the Joy of Serving Others. Das wurde von drei Damen geschrieben, mit den Namen Ennis, Tadlock und Patterson. Und das Buch richtet sich eher an weibliche Leser. Ich habe es dennoch gelesen und habe da viele Haushaltstipps bekommen und Rezepte am Ende von jedem Kapitel. Ob die Rezepte jetzt wirklich gut sind, kann ich nicht beurteilen, aber die Theologie und die Anwendungen in dem Buch, die waren ganz ordentlich. Darum kann ich das Buch empfehlen. Gut, aber jetzt lasst uns einsteigen in das Thema Gastfreundschaft und ich möchte zunächst die Frage stellen, was ist eigentlich biblische Gastfreundschaft? Was ist biblische Gastfreundschaft? Einige Definitionen gelesen, ich habe aber eine eigene verfasst, die folgendermaßen lautet: Biblische Gastfreundschaft ist die heilige Pflicht eines Christen, Menschen freundlich als Gäste aufzunehmen und ihnen zu dienen. Das heißt, ihnen Gutes zu tun an Leib und Seele, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Ganz einfach, weil unser Gott Gastfreundschaft liebt und es belohnen wird. Also biblische Gastfreundschaft ist die heilige Pflicht eines Christen, Menschen freundlich als Gäste aufzunehmen und ihnen zu dienen, das heißt, ihnen Gutes zu tun an Leib und Seele, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Ganz einfach, weil Gott Gastfreundschaft liebt und es belohnen wird. Diese Definition, die möchte ich jetzt näher erklären. Zunächst einmal, biblische Gastfreundschaft ist eine heilige Pflicht des Christen. Und der eine oder andere wird vielleicht sagen, wie bitte eine Pflicht? Ich dachte, Gastfreundschaft ist irgendwie etwas Freiwilliges, was ich machen kann oder auch nicht. Nun, als Christ ist es deine Pflicht, die Gebote Gottes zu halten. Ich denke, das ist dir bewusst. Und nun musst du verstehen, dass Gastfreundschaft ein göttliches Gebot ist. Keine Option, ein göttliches Gebot. Gastfreundschaft ist von Gott befohlen. Ich möchte mal ein paar Stellen mit euch aufschlagen, wo das ganz klar gelehrt wird, schwarz auf weiß. Wir fangen mal an mit Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Und vielleicht vorweg, der Römerbrief ist so aufgebaut, dass Paulus in den Kapiteln 1 bis 11 erklärt, was das Evangelium ist. Und dann ab Kapitel 12 erklärt er, was bedeutet das jetzt nun in der Praxis für uns? Er fängt ja an in Vers 1, Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Eigentlich könnte man auch übersetzen, in Reaktion oder im Blick auf diese Erbarmungen Gottes, die wir jetzt kennengelernt haben in Kapitel 1 bis 11, im Blick darauf, wie sollen wir jetzt leben? Wenn wir das Evangelium glauben, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes empfangen haben, wie leben wir darum? Im Lichte dieser Barmherzigkeit. Und Paulus schreibt dann einiges. Zum Beispiel sagt er, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer den anderen vorangehend. Und dann den Vers, den wir uns anschauen wollen, Kapitel 12, Vers 13. An den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil. Und jetzt hört er mal. Nach Gastfreundschaft trachtet. Nach Gastfreundschaft trachtet. Das Wort Gottes sagt uns also, wir sollen nach Gastfreundschaft trachten. Das Wort, das Paulus hier für trachten benutzt, ist ein sehr starkes Wort. Es meint sich eifrig darum bemühen. Man könnte auch übersetzen, jagt der Gastfreundschaft nach, wie ein Gepard einer Gezelle nachjagt. Sucht diese Möglichkeit, Gastfreundschaft zu erweisen. Trachtet danach, jagt dem nach. Haltet Ausschau nach der Gelegenheit, Gastfreundschaft erweisen zu können. Paulus schreibt hier nicht, ja, und falls es mal vorkommen sollte, dass euch jemand fragt, ob er zu euch nach Hause kommen könnte, vielleicht, na dann lehnt das besser nicht ab, sondern nimmt sie vielleicht auf. Nein, er sagt, ihr sollt eifrig danach streben, dass ihr Gastfreundschaft erweisen könnt. Wir lernen hier, in Sachen Gastfreundschaft sollen wir nicht passiv sein, sondern aktiv werden, uns ausstrecken danach. Natürlich auf freundliche Weise, also wir sollen niemanden zwingen, zu uns nach Hause zu kommen. Und wir sollen auch nicht alle Leute nur für uns pachten, sodass andere niemanden mehr einladen können, selbstverständlich. Und dennoch sollen wir danach streben. Das heißt, Gastfreundschaft darf nicht etwas sein, das wir widerwillig tun, was wir eigentlich lieber umgehen würden, also wollen würden. So nach dem Motto, naja, wenn es sein muss, dann mache ich es vielleicht. Aber sonst eigentlich nicht so gern. Gastfreundschaft soll nichts Gezwungenes, nichts Unbeliebtes bei uns sein, sondern etwas, wo wir mit ganzer Freude nachtrachten. Strebe danach, also bemühe dich aktiv darum, Gastfreundschaft zu erweisen. Das ist ein göttliches Gebot. Und wir sehen hier in Römer Kapitel 12, dass Gastfreundschaft im Zusammenhang steht mit der Liebe. Also diese starke Verbindung zwischen Liebe und Gastfreundschaft, die sehen wir auch in der nächsten Stelle, die wir uns anschauen wollen, nämlich im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 8. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Da heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Auch das ist ein Gebot. Und Petrus ergänzt es sogar mit dieser Aussage, ihr sollt gastfrei sein und zwar ohne Murren. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Hier sehen wir, Gastfreundschaft ist ein Liebestest. Es zeigt, wie viel Liebe wir haben. Weil Gastfreundschaft fordert nämlich den Gastgeber heraus. Jeder von euch, der schon einmal Gäste bewirtet hat, weiß das. Gäste aufnehmen kann mit viel Arbeit verbunden sein. Es kann stressig werden, es kann zum Verlust der Privatsphäre führen oder es ist mit Ausgaben verbunden. Es kostet einfach Zeit und Anstrengung. Und weil Gastfreundschaft anstrengend sein kann, kann es auch schnell passieren, dass man sich beschwert und dass man anfängt zu murren. Naja, weil vielleicht die Gäste sich nicht so benehmen, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Vielleicht kommen sie zu spät oder sind unordentlich oder haben wenig Manieren, sind nicht so gesprächig oder nicht dankbar genug. Hier erkennen wir, Gastfreundschaft ist ein Test der unserer Liebe, ein Liebestest. Weil Gastfreundschaft fordert unsere Liebe heraus. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander und zwar ohne Murren. Aus Bequemlichkeit gehen dann einige diese Herausforderung der Gastfreundschaft aus dem Weg, weil es eben herausfordernd ist. Aber wenn du in der Liebe wachsen willst, wenn du darin zunehmen willst, nun, dann solltest du gastfreundschaftlich sein. und lernen, Sünde zu bedecken und auch zu ertragen in Liebe. Wie stark das im Zusammenhang steht, Liebe und Gastfreundschaft, sehen wir auch in der nächsten Stelle, in Hebräer Kapitel 13. Ab Vers 1, Hebräer Kapitel 13, ab Vers 1. Da heißt es, die Bruderliebe bleibe. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Seht ihr, es hat etwas mit Liebe zu tun, dass wir nicht vergessen, gastfreundschaftlich zu sein. Gastfreundschaft ist etwas, woran wir uns stets erinnern sollen, was wir uns immer wieder bewusst vornehmen sollen, was wir nicht vergessen, nicht versäumen, nicht unterlassen sollen. Diese drei Stellen, die wir uns jetzt angesehen haben, zeigen uns doch eindeutig, dass Gastfreundschaft ein göttliches Gebot ist. Das heißt, unsere heilige Pflicht als Christen. Und dieses Gebot muss natürlich insbesondere von denen vorgelebt werden, die als Älteste in der Gemeinde dienen und der Gemeinde als Vorbild vorstehen. Paulus beschreibt das ja, brauchen diese Stellen jetzt nicht aufschlagen, aber er nennt das bei den Voraussetzungen zum Ältestenamt. Er sagt in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2, der Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig und gastfrei, gastfreundschaftlich. Oder Titus 1, Vers 8, sondern gastfrei soll er sein. Also jemand, der keine Gastfreundschaft zeigt, kann auch kein Ältester sein. Warum muss eigentlich ein Pastor ein gastfreundschaftlicher Mensch sein? Nun, Gastfreundschaft zeigt, dass man liebevoll ist, dass man fürsorglich ist, dass man besorgt ist um andere und dass man anderen dienen möchte, dass man mit Menschen umgehen kann, dass man bereit ist, Fehler zu vergeben, dass man bereit ist, Gästen zu verzeihen. Aber nicht nur das, ich denke, es gibt auch noch eine andere entscheidende Sache, warum Älteste gastfreundlich sein sollten. Wisst ihr, das eigene Zuhause, das ist der Ort, wo der wahre Charakter eines Menschen am meisten zum Vorschein tritt. Und wenn du nämlich bei einem Ältesten zu Hause bist, dann siehst du, wie geht er eigentlich mit seiner Frau um im Privaten? Wie geht er eigentlich mit seinen Kindern um? Wie ist er so in privaten Gesprächen? Wie ist er in seinen vier Wänden? Führt er auch da ein heiliges Leben? Ein Ältester muss also ein Vorbild in der Gastfreundschaft sein, damit er vorangeht, auch in dieser Hinsicht und anderen zeigt, wie das auszusehen hat, gastfreundschaftlich zu sein. Und wisst ihr, gastfreundschaftlich zu sein, steht in dieser Reihe der Qualifikationen und Es ist so, dass die Gastfreundschaft für einen Ältesten genauso wichtig ist wie enthaltsam sein oder lehrfähig zu sein oder all die anderen Dinge, die da aufgelistet werden. Es ist genauso wichtig, es ist in der Liste mit drinne, weil es eben zeigt, wenn ein Ältester das tut, dass er Gottes Gebote gehorsam sein möchte, dass er Fürsorge und Liebe für seine Mitmenschen hat und dass er auch im Privaten ein Vorbild ist. So, hierbei wollen wir es jetzt erstmal belassen in der Hinsicht, dass ich denke, dass klar geworden ist, dass Gastfreundschaft ein heiliges Gebot Gottes ist, dass das unsere heilige Pflicht ist. Es ist keine Sache, die wir passiv passiv in unserem Leben einfach wir haben sollten, von wegen, wenn uns jemand irgendwie bittet oder so. Es ist etwas, wo wir aktiv werden sollten. Biblische Gastfreundschaft ist eine heilige Pflicht. Das nächste, worüber ich sprechen möchte, ist Gastfreundschaft. Meint Gäste freundlich aufzunehmen, ohne etwas dafür als Gegenleistung zu erwarten. Einfach, weil Gott Gastfreundschaft liebt und es belohnen wird. Der Hauptgrund, warum wir gastfreundschaftlich sein sollten, ist nicht einfach nur, weil Gott es geboten hat. Das würde ja schon reichen. Aber es gibt noch weitere Gründe. Wisst ihr, oder weißt du, wenn du Gott ähnlich sein möchtest, dann wirst du gastfreundschaftlich sein. Weil Gott ist ein Gott der Gastfreundschaft durch die ganze Bibel hindurch. Wir könnten uns jetzt so viele Stellen angucken. Ich meine, wir brauchen doch nur den Garten Eden uns anschauen, gleich am Anfang der Bibel. Gott schafft dort einen Raum, lädt Menschen ein, sein Reichtum zu genießen und sorgt für sie. Oder lass uns doch den Psalm 23 angucken, wo David sagt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. David sagt, ich darf einkehren in dein Haus. Wir könnten uns Jesaja 25 angucken, wo Gott sagt, er wird die Nation rufen und er wird ein Festmahl geben. Oder Jesus, der sagt in Matthäus Kapitel 8, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Gott lädt sie alle ein. Und weil Gott ein Gott der Gastfreundschaft ist, sollten auch wir gastfreundschaftlich sein. Jesus lehrt uns doch, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen Gott nachahmen. Und wir sehen das auch, besonders in Lukas Kapitel 14. Da sagt Jesus ab Vers 12, also Lukas Kapitel 14, ab Vers 12, Jesus ist dort eingeladen gewesen. Und da heißt es, Jesus aber sprach zu dem, der ihn eingeladen hatte. Wenn du ein Mittag- oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Okay, Jesus lehrt hier, dass wir Gastfreundschaft erweisen sollen an solche, die uns dafür nichts zurückerstatten können. Und es ist jetzt interessant, wie Jesus dann jetzt weiterspricht, weil jetzt spricht er noch von den Menschen, was sie tun sollen. Und jetzt redet er davon, was Gott tut. Jetzt folgt nämlich das Gleichnis vom großen Gastmahl. Als aber einer von denen, die zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, also zu Jesus, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. So, und jetzt lesen wir, wie sich alle nacheinander entschuldigen und nicht kommen und schlechte Ausreden haben. Und der Knecht kommt dann zurück, Vers 21, und berichtet dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geht schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahme hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum, also noch Raum in deinem Haus. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Und hier geht es um Gott. Dieses Gleichnis spricht davon, was Gott tut. Gott lädt die Menschen ein zu sich in sein Haus. Und hier begreifen wir, Gott ist ein Gott der Gastfreundschaft. Und letztendlich ist es sogar so, dass die Gastfreundschaft Gottes das Evangelium ist. Seht ihr das? Die Gastfreundschaft Gottes ist das Evangelium. Dass Gott Menschen zu sich einlädt, die es eigentlich nicht wert sind. Und er möchte, dass sie in seinem Haus sind für alle Ewigkeit. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Es ist das Evangelium. Es ist das, was wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 2. Da heißt es ab Vers 12, zu jener Zeit wart ihr ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, In Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern war, durch das Blut des Christus nahe geworden. Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, und jetzt hört einmal, Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen. Wer also biblische Gastfreundschaft auslebt, der lebt das Evangelium praktisch aus. Also biblische Gastfreundschaft ist die heilige Pflicht eines Christen, Menschen freundlich als Gäste aufzunehmen und so weiter. Jetzt lass uns nochmal die Frage stellen, welche Menschen eigentlich? Also wen sollen wir einladen? Nun, bei Petrus haben wir ja gelesen, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 9, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Es ist also scheinbar völlig in Ordnung, dass wir einander einladen. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass sie zusammen in den Häusern waren voller Freude. Ich kann also Geschwister einladen, ja, aber wisst ihr, die biblische Gastfreundschaft geht noch weiter. Noch weiter. Was hat Jesus gesagt? Wenn du ein Essen bereitest, dann lad nicht die Leute ein, die du kennst. Also deine Freunde, deine Brüder oder irgendwelche reichen Nachbarn oder Verwandte, die es dir zurückgeben können, dass du sie so nett eingeladen hast, können sie dir irgendwie vergelten. Und Jesus sagt, wenn du ein Mahl machst, dann lade doch die ein, die dir nicht zurückgeben können. Arme, Krüppel, Lahme, Blinde. Und es ist klar, Jesus meint das hier auch in einem Gleichnis, auch im übertragenen Sinne. Es geht nicht einfach um die physisch Kranken, es geht auch um die geistlich Kranken. Um die, die ausgeschlossen sind von Gottes Königreich und jetzt gerufen werden durch das Evangelium zu Gott. Und wisst ihr, hier sehen wir etwas bei dem, was Jesus hier sagt. Etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Das griechische Wort für Gastfreundschaft, das Paulus benutzt, also in der Bibel öfter vorkommt, ist Philoxenos. Philoxenos. Und das bedeutet, übersetzt wörtlich, Liebe zu Fremden. Fremdenliebe. Steht ihr das? Biblische Gastfreundschaft ist also viel mehr, als einfach Freunde zu sich einzuladen. Es ist viel mehr. Es ist Menschen einzuladen, die dir vielleicht fremd sind, um die sich keiner kümmert, um die sich niemand schert. Um Bedürftige. Wir lesen in 1. Timotheus Kapitel 5, lesen wir davon, was eine Witwe erfüllen muss, damit sie von der Gemeinde finanziell unterstützt wird, in das Verzeichnis aufgenommen wird. Da heißt es, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen hat, und jetzt wird hier erwähnt, wenn sie Fremde beherbergt hat. Hier sehen wir biblische Gastfreundschaft, nämlich Fremde zu beherbergen, Fremde aufzunehmen. Der Apostel Johannes schreibt in seinem dritten Brief, also der dritte Johannesbrief, ab Vers 5, da schreibt er, Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben und du wirst wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Also es ist schon eine edle Sache, Brüder einzuladen und für Brüder da zu sein, aber es ist noch eine weitaus bessere Sache, ein größeres Zeugnis, fremde Brüder einzuladen. Sie auszustatten, ihnen zu helfen. Johannes sagt dann in Vers 8, wir sind nun schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit sind. Es geht hier um reisende Missionare. Und Johannes schreibt dann so ein bisschen weiter von einem Mann, der hieß Diotrephes. Das war ein Mann, der die Brüder nicht aufgenommen hat. Der hat sie weggestoßen von sich. Hat also keine Gastfreundschaft erwiesen. Er hat sie nicht ausgestattet für ihre Reise. Und Johannes sagt dann, was er davon hält. Er sagt, Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Keine Gastfreundschaft zeigt, sondern Brüder von sich stößt. Fremde Brüder, die eigentlich kommen, um die man sich kümmern müsste, die man in Liebe aufnehmen müsste. Wer sie wegstößt, tut was Böses, sagt Johannes. Johannes lehrt uns, es ist gut, Brüder aufzunehmen aus der Gemeinde. Es ist noch viel edler, fremde Brüder aufzunehmen und ihnen Gutes zu tun. Öffne dein Haus für die Vernachlässigten, für die, um die sich sonst keiner kümmert, für die, die sich nicht revanchieren können bei dir. Weißt du, Gott wird dich belohnen. Gott wird dich belohnen. Alleinstehende, Flüchtlinge, Witwen, Außenstehende, Fremde, irgendwelche Besucher, Reisende, wer auch immer. Trachte danach, ihnen Gutes zu tun, sie aufzunehmen, sie zu beherbergen. Öffne deine Tür, nicht nur für Freunde, sondern auch für Fremde. So, und jetzt möchte ich die Frage stellen, wie sieht Gastfreundschaft denn konkret aus? Ich habe ja gesagt, also Gastfreundschaft meint, Menschen freundlich als Gäste aufzunehmen und ihnen zu dienen, das heißt, ihnen Gutes zu tun an Leib und Seele. Also Menschen freundlich aufnehmen als Gast, ja, als Gäste, und ihnen dann Gutes zu tun, ihnen zu dienen, und zwar am Leib und an der Seele. Was meine ich damit? Lass uns erst darüber nachdenken, was es bedeutet, jemandem Gutes zu tun am Leib. Was ich damit meine, sieht man gut bei einem Beispiel in der Bibel, nämlich wo Abraham Gäste aufnimmt in Genesis, also 1. Mose, Kapitel 18. Ich lese euch die Stelle mal vor. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er hob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinem Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Und jetzt hört einmal, man hole ein wenig Wasser. Dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen mal einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wäret ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb zart und gut, gab es dem Knecht, und der beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, und das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und es entstand vor ihm. Und er stand vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Seht ihr das, wie besorgt Abraham um seine Gäste ist? Er sorgt sich hier auch um ihren Leib. Wie? Nun, er sorgt sich darum, dass ihre Füße gewaschen werden können. Das ist etwas Normales damals gewesen. Wir würden heute vielleicht sagen, hier ist unser Bad, hier kannst du dich erfrischen. Ja? Er gibt ihnen was zu essen, er gibt ihnen was zu trinken. Er zeigt ihnen einen Ort, wo sie rasten können, wo sie sich einfach entspannen können, wo sie ruhen können, wo sie sich regenerieren können. Und er schafft eine Atmosphäre, wo die Gäste merken, so, sie sind wertgeschätzt. Er eilt, er macht sich auf, er ist eifrig und er steht dann vor ihnen. Das heißt, er ist in der Dienerhaltung. Ja, er steht zum Diensten bereit. Weißt du, als Gastgeber bist du der Diener deiner Gäste. Jesus war einmal, Lukas 7 lesen wir, zu Gast bei einem Pharisäer mit dem Namen Simon. Da kam eine Frau und tat Jesus sehr viel Gutes. Und Jesus sagt dann, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hier hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Seht ihr, Simon hat Jesus nicht so gedient, hat ihm nicht so die Wertschätzung entgegengebracht, wie er es hätte tun sollen als Gastgeber. Paulus schreibt einmal darüber, wie die Galater ihn aufgenommen haben, als er da war. In Galater Kapitel 4 lesen wir das. Er sagt da ab Vers 13, Galater 4, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut. Also Paulus war sehr schwächlich, vielleicht ja wegen all den Strapazen, die er erlebt hat, war er ja sehr schwach und kaputt, leiblich und und er sagt, ihr habt mich nicht verachtet oder verabscheut, sondern jetzt hört einmal, was er sagt. Sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja wie Jesus Christus selbst. Und dann sagt er, denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn es möglich wäre, eure Augen ausgerissen hättet für mich und sie mir gegeben hättet. Wir wissen nicht, ob Paulus hier Augenprobleme hatte oder worum es genau geht, aber was doch deutlich wird von diesem Text ist, die Galater nahmen den Paulus auf wie einen Engel, ja wie den Herrn Jesus Christus selbst. Und hier siehst du, was biblische Gastfreundschaft ist. Stell dir mal vor, du bekommst Besuch von einem Engel. Stell dir mal vor, du bekommst Besuch von dem Herrn Jesus Christus selbst. Er meldet sich an, kommt. Mit welch einer Hochachtung, mit welch einer Fürsorge würdest du ihm dienen? So gut du nur irgendwie kannst. Ja, aber weißt du was? Jesus lehrt doch, dass wenn man einen der Geringen aufnimmt, dass man ihn aufnimmt. Das heißt, die gleiche Ehrerbietung, die gleiche Fürsorge, die du den Herrn Jesus zeigen würdest, sollst du deinen Gästen zeigen. Jesus sagte in Matthäus 10, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Hört ihr das? Ganz oft ist das den Heiligen nicht bewusst, dass wenn wir einen Geringen Gutes tun, wir das Jesus Christus in Wirklichkeit tun. Jesus beschreibt das ja in diesem letzten Gericht in Matthäus Kapitel 25, wo er sagt, ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich auf, und er zählt noch andere Sachen auf. Und die Heiligen fragen, aber wann? Wir haben dich nie als Fremdling gesehen. Und er sagt, nein, was ihr einen der Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Versteht ihr das? Versteht ihr, dass ihr euren Gästen, die ihr aufnehmt, dieselbe Ehrerbietung erweisen müsst, wie Jesus Christus, wie einem Engel? Paulus schreibt in Römer Kapitel 16, da schreibt er von einer Schwester, Schwester Phöbe. Und er sagt, ich bitte euch, sie aufzunehmen in dem Herrn. Und dann sagt er, wie es der Heiligen würdig ist und ihr beisteht, worin immer sie auch, wo auch immer sie euch braucht. So, das heißt, Paulus sagt, ihr sollt sie aufnehmen, wie es den Heiligen würdig ist. Ja, wie nehme ich denn einen Heiligen auf? Indem ich da bin für die Person und mich um alles sorge, was diese Person braucht. Aber dabei hört es nicht auf, dass wir uns leiblich um eine Person kümmern, um all die äußerlichen Dinge uns kümmern und ein Diener sind in der Hinsicht. Nein, wir sollen auch Gutes tun an der Seele. Wisst ihr, Gastfreundschaft, ihr soll ja gerade die großzügige Liebe Gottes im Evangelium demonstrieren. Es geht auch darum, geistlich zu dienen. Biblische Gastfreundschaft ist nicht bloß leibliche Fürsorge, es ist auch geistliche Fürsorge. In Sprüche 9 lesen wir, wie die Weisheit zu sich nach Hause einlädt. Ich möchte nicht sagen, dass jeder, der Gäste einlädt, jetzt ein Lehrer sein muss zu Hause und alle, die kommen, belehren muss. Aber es ist nicht angebracht, in aller Demut Worte der Ermutigung weiterzugeben, Worte des Trostes, Worte der Gnade. Wir wissen doch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Willst du deine Gäste also nur versorgen mit leiblichem Brot? Willst du sie nicht auch mit dem versorgen, was sie wirklich brauchen? Mit dem Wort Gottes. Biblische Gastfreundschaft ist die heilige Pflicht eines Christen, Menschen freundlich als Gäste aufzunehmen und ihnen zu dienen. Das heißt, ihnen Gutes zu tun an Leib und Seele, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Ganz einfach, weil unser Gott Gastfreundschaft liebt und es belohnt wird. Was bedeutet das praktisch für uns? Ich möchte ganz kurz 10 Dinge nennen, die wir praktisch mitnehmen können. Zum Thema Gastfreundschaft. 10 Dinge. Das erste ist, erkenne deine Pflicht der Gastfreundschaft und überwinde Ausreden. Überwinde Ausreden. Gott hat geboten, Gastfreundschaft zu zeigen. Aber manche sagen vielleicht, nun, ich habe eine zu kleine Wohnung. Nun, dann lade doch nur eine Person ein. Manche sagen vielleicht, aber mein Zimmer oder meine Wohnung ist viel zu unaufgeräumt oder nicht gut genug eingerichtet. Nun, dann räum doch dein Haus auf und richte es ein. Manche sagen, ich habe keinen Schlafplatz. Nun, dann besorg dir doch ein Gästebett, um in Zukunft Gäste aufzunehmen. Manche sagen, ich habe kein Geld. Nun, niemand erwartet von dir, dass du irgendwie ein Drei-Gänge-Star-Koch-Essen irgendwie ablieferst. Hast du kein Geld für Spaghetti oder sowas? Erkenne deine Pflicht, Gastfreundschaft zu zeigen und nimm das ernst und rede dich nicht raus. Geh noch einmal im Geiste durch deine Wohnung und überleg mal, wie du deine Wohnung eingerichtet hast. Hast du bei der Einrichtung deiner Wohnung vielleicht daran gedacht, dass es vielleicht mal vorkommen könnte, dass du jemanden aufnimmst? Vielleicht nur für eine einzige Nacht mal jemanden bei dir schlafen hast? Oder kommt das in deiner Planung überhaupt gar nicht vor? Weißt du, was das zeigt? Das zeigt, dass du dir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht hast. Dass Gott dir zwar ein Dach über den Kopf geschenkt hat, eine Wohnung, aber du gehst damit so um, als ob es allein dir gehört. Als ob du das nicht nutzen solltest, dafür anderen Gutes zu tun, andere aufzunehmen. Und weil du vielleicht denkst, naja gut, wenn Gäste mal kommen, dann kann ich ja andere fragen, ob sie bei denen übernachten können. Doch wenn Gott dir ein Dach über den Kopf geschenkt hat, warum willst du es nicht gebrauchen und teilen zur Ehre Gottes? Erkenne deine Pflicht, nimm das ernst, arbeite daran. Das zweite ist, halte bewusst und aktiv Ausschau nach Menschen, denen du Gastfreundschaft erweisen kannst. Trachte nach Gastfreundschaft, strebe danach. Mach dir eine Liste von Menschen, die du einladen möchtest. Vielleicht besonders die Menschen, die niemand einlädt. Suche danach, Menschen einzuladen, die du vielleicht noch nicht kennengelernt hast. Lade Fremde ein, einsame, arme, zerbrochene, bedürftige an Leib und Seele. Ja, und schenk ihnen deine Liebe. Tu Gutes an ihnen. Lass dein Haus, deine Wohnung, was auch immer, ein Ort der Erholung sein für viele, geistlich und körperlich. Dass sie ermutigt werden, auf Christus schauen. Dass deine vier Wände eine Wellnesszone sind für Körper und Seele. Ein Zentrum für das Evangelium, wo das Evangelium veranschaulicht wird. Wie gesagt, fremde Gläubige oder Witwen oder Waisen, selbst Ungläubige wie Nachbarn, Arme, Bedürftige, Missionare oder Leute, die irgendwie reisen, Fremde. Ja, so fremde Reisende, die uns besuchen in der Gemeinde, Ausländer, Flüchtlinge. Lade sie ein, strebe danach, ihnen Gastfreundschaft zu erweisen. Noch einmal, nicht indem du dich aufdrängst und nicht indem du ständig Leute einlädst und anderen gar nicht die Möglichkeit gibst, das zu tun. Das dritte ist, bete um gesegnete Gastfreundschaft. Also bete, bevor deine Gäste überhaupt kommen. Bete, dass die Zeit gesegnet wird, dass deine Gäste sich wohlfühlen, dass sie erbaut werden. Bete darum, dass du selbst ehrlich gastfreundschaftlich bist, ohne Murren, herzlich, liebevoll, dass du Selbstbeherrschung hast. Und dann, wenn deine Gäste da sind, bete für sie, vielleicht beim Essen. Onkel hat das ja mal erlebt, dass die Familie plötzlich angefangen hat, für ihn zu beten. Und das war ein sehr eindrückliches Erlebnis für ihn, was er nie vergessen hat. Bete für deine Gäste. Bete danach für sie, dass der Herr sie segnet und dass das Wort, das du vielleicht ihnen gesagt hast, das Gute, das du ihnen getan hast, dass das in ihnen arbeitet. Dass sie den Herrn ehren. Das vierte ist, kümmere dich um ihr leibliches Wohl. Also behandle deine Gäste mit besonderer Aufmerksamkeit. Versorge sie mit allem, was sie brauchen. Also gib ihnen die Gelegenheit, sich zu erfrischen, sich frisch zu machen. Gib ihnen Essen, gib ihnen Trinken. Lass sie rasten, gib ihnen einen Ort, wo sie sich einfach entspannen können. Also überfordere sie nicht und trete als Diener auf. Schaffe eine Atmosphäre, wo die Gäste sich wertgeschätzt fühlen. Umsorge sie. Schenke ihnen Aufmerksamkeit. Sei zuvorkommend. Ehre deine Gäste. Vor einiger Zeit erlebte ich das, dass ich eingeladen wurde. Und man führte mich in den Raum, wo ich dann sitzen konnte. Und dann hat man den Fernseher angemacht. Und ist mein Gastgeber gegangen. So. Nein, aber wenn du einen Gast hast, dann dien ihm doch, dann schenk ihm doch Aufmerksamkeit. Wozu hast du denn einen Gast, wenn du überhaupt nicht da bist für ihn? Ja, wenn du ihn alleine lässt. Wozu? Hör ihn zu, lern ihn kennen und schau, wie du ihm dienen kannst. Und das Fünfte ist, kümmere dich um ihr geistliches Wohl. Trachte nach Erbauung. Weißt du, manche treffen sich, um einfach nur über Dummheiten zu reden. Aber dein Haus, diese Zeit der Gemeinschaft mit deinem Gast soll doch zu einem Segen sein für die Seele des Gastes. Martin Luthers Haus war oft gefüllt mit Gästen. Und sein Esstisch waren oft nicht nur seine Familienangehörigen versammelt, sondern auch Studenten, Freunde, Reisende, Schüler und so weiter. Und Luther am Tisch hielt oft spontane Tischreden. Er hat über geistliche Dinge gesprochen und irgendwann hielten das einige für so interessant, dass sie anfingen, das aufzuschreiben. So sind die Tischreden Luthers entstanden. Ja, kann man als Buch kaufen. Seht ihr, Luther nutzte die Gemeinschaft, um geistlich auch zu dienen. Natürlich sind wir nicht Martin Luther, der irgendwie aus dem Stegreif einfach mal so eine 1a theologische Rede halten kann. Ja, aber gibt es nicht auch Möglichkeiten, wie du deinem Gästen geistlich dienen kannst? Also, kannst du nicht einen Abschnitt aus der Bibel vorlesen? Oder eine fertige Andacht einfach vorlesen? Gibt es so viele gute? Oder kannst du nicht über die Predigt sprechen? Oder darüber, wie ihr zum Glauben gekommen seid? Oder als ledige Frau kannst du doch sogar jemanden der Anwesenden bitten, etwas zu sagen oder was vorzulesen. Ihr könnt geistliche Lieder singen. Ihr könnt den ungläubigen Gästen das Evangelium erklären. Was auch immer, bemühe dich doch darum, dass diese Zeit auch ein geistlicher Segen ist für deine Gäste. Nimm dir die Zeit, hör deinen Gästen zu und schau, wie du ihnen geistlich dienen kannst. Das Sechste ist, plane voraus. Weißt du, damit die Gastfreundschaft möglichst ohne Murren ablaufen kann, plane Dinge im Voraus. Und da gibt es so viel zu sagen und dazu kann ich euch dieses zweite Buch empfehlen, das ich genannt habe. Ja, such dir, es sind einfache Dinge, wie such dir einfache Rezepte aus, die du einfach ergänzen kannst, falls doch zwei Leute noch mehr kommen sollten als geplant. Ja, schaff dir eine Rezeptsammlung an für Gastfreundschaft. Dinge, die du vorbereiten kannst, vielleicht schon am Samstag, damit du nicht am Sonntag in der Küche stehen musst, sondern Zeit hast für deine Gäste. Plane dein Zusammensein. Was soll denn da geschehen eigentlich? Habe ich eine Andacht, die ich vorlesen kann? Und plane auch für unerwartete Gäste. Hab immer einen eingefrorenen Kuchen oder irgendetwas in deinem Kühlschrank oder in deinem Gefrierschrank. Kekse, Erfrischungen oder was auch immer für unerwartete Gäste bereit. Wer weiß, wer wann kommt. Sei bereit. Nimm dir konkret vor, Menschen einzuladen. Und plane so, dass es möglichst entspannt für dich ist. So, dass du deine Zeit wirklich gebrauchen kannst, um ein Segen zu sein. Das Siebte ist, achte darauf, dass du nicht dabei murrst. Also bemühe dich vielmehr darum, dass Gastfreundschaft etwas ist, was zur Dankbarkeit bei dir führt. So in dem Wissen, Gott hat mir eine Wohnung geschenkt, er hat mir all diese guten Gaben gegeben, alles, was ich habe, und aus Dankbarkeit will ich das teilen. Er hat mich aufgenommen in sein Haus, völlig unverdient. Dann will auch ich andere Menschen aufnehmen, ohne etwas zurückzufordern. Ich will mein Haus gebrauchen zur Ehre des Herrn, zum Wohl von vielen Menschen. Und vermeide Murren, um jeden Preis. Wenn dir was anbrennt, wenn Gäste zu spät kommen, wenn du zu wenig gemacht hast, was auch immer, murre nicht. Dann wird Gastfreundschaft zu einer hässlichen Sache. Im Gegenteil, verstehe, dass alles gegeben ist, um die Dankbarkeit Gott gegenüber zu mehren und zu stärken. Wir lesen ja sogar im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3. Da sagt Paulus, dass Gott die Speise geschaffen hat, und zwar zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Gott hat uns also Speise gegeben, damit wir Gott danken. Das ist der Grund. Er hat uns ja auch so schaffen können, dass wir keine Speise brauchen. Er hat es aber so gemacht, dass wir lernen, Gott dankbar zu sein für das, was er uns täglich gibt. Verstehst du das? Gastfreundschaft ist also ein Mittel, um deine Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen und nicht, um deine Unzufriedenheit kundzutun über viele Dinge, die vielleicht falsch gehen oder falsch laufen. Nutze die Gelegenheit, um den Dank Gottes zu mehren. Wenn du mit deinen Gästen am Tisch sitzt, dann preise den Herrn. Sprich über den Segen Gottes, über all das, was er uns schenkt, über all die unverdiente Gnade. Und auch im Nachhinein, weißt du, wenn du Gäste hattest, dann fang doch nicht an, über diese Gäste im Nachhinein zu murren, indem du alles aufzählst, was sie falsch gemacht haben oder dumme Sachen, die sie gemacht haben oder was auch immer. Lass das. Mach das nicht einmal im Herzen. Gott verbietet das. Das achte ist, vermeide Heuchelei. Wisst ihr, manche tun so, als würden sie biblische Gastfreundschaft üben, aber sie tun es überhaupt nicht. Was meine ich damit? Nun, manche laden Menschen nicht ein, um ihnen Gutes zu tun, im Leib und der Seele, sondern nur, um sich selbst zu präsentieren. Also von wegen, ich präsentiere meine Kochkünste oder meine Güter. Ja, das heißt, der Ziel der Gastfreundschaft ist, zu beeindrucken, nicht um zu bedienen. Heuchelei meint auch, dass manche, ja, bei manchen zu Hause eigentlich nichts Geistliches abläuft, aber wenn dann Gäste da sind, ja, vielleicht wenn besonders der Pastor da ist oder wie auch immer, dann tut man plötzlich so, als ob da ja so geistliches Leben da ist. Versuch doch nicht, etwas vorzuspielen. Wähl doch nicht Gastfreundschaft, um Leute zu betrügen oder denen irgendwas vorzumachen, dich besser darzustellen, als du in Wirklichkeit bist. Vor allem sehen das deine Kinder, wenn du das machst. Vermeide falsche, heuchlerische Gastfreundschaft. Überprüfe deine Motive. Das neunte ist, was auch wirklich wichtig ist, achte die Grenzen der Gastfreundschaft. Es gibt einige Grenzen, die man bei Gastfreundschaft bedenken sollte. Zum Beispiel sollte eine Single-Frau keinen Single-Mann alleine zu sich nach Hause einladen. Das denke ich, klar. Ich könnte jetzt viele solcher Dinge nennen, die bedenklich sind. Ich habe sowas alles schon gesehen. Achte auf die Grenzen der Gastfreundschaft. Das heißt auch, achte auf die Grenzen deiner Familie oder deiner Frau zum Beispiel. Ja, du kannst nicht deiner Frau sagen, sie soll für 20 Leute kochen, hast es aber gar nicht mit ihr abgesprochen oder ja, du überforderst sie in diesem Moment. Das ist nicht der Sinn von Gastfreundschaft. Also sei sensibel, achte auf die Grenzen, die du wirklich beachten musst, wo du niemanden überforderst. Das bedeutet aber auch, achte die Grenzen deiner Gäste, weil manche Leute fordern und überfordern die Gäste sowas von, die haben den ganzen Tag durchgeplant und dann ist man beleidigt, wenn man nicht von abends bis morgens dabei war und alles mitgemacht hat. Frag doch mal die Gäste, wie lange sie eigentlich bleiben wollen, was sie sich vorgestellt haben. Klammer nicht an deinen Gästen. Halte sie nicht fest, wenn sie eigentlich noch andere Sachen vorhaben, aber es ist ihnen vielleicht unangenehm zu sagen, also eigentlich wollte ich nicht den ganzen Tag bleiben. Ja, achte auf die Grenzen deiner Gäste. Auch umgekehrt gilt das, wenn du als Gast bist irgendwo. Ja, da sagt Sprüche Kapitel 25, Vers 17 etwas Interessantes. Da heißt es nämlich, mache deinen Fuß selten im Haus deines Nächsten, damit er nicht satt wird und dich hasst. Ja, also, ja, du kannst als Gast kommen, eingeladen bist, natürlich, aber übertreib's doch nicht. Bleib doch nicht zu lange. Mach deine Füße selten in dem Haus deines Nächsten. Ja? Dass er nicht deiner überdrüssig wird. Achte darauf, achte diese Grenzen. Gastfreundschaft hat auch in einer anderen Hinsicht Grenzen. Du darfst zum Beispiel, die Bibel erlaubt es, wir könnten einige Stellen lesen, du könntest Ungläubige einladen, also auch Menschen, die anderer Religion sind, selbst Götzendiener. Ja, also andere, die anderen Religionen nachgehen, sind Götzendiener. Du kannst sie einladen mit der Absicht, ihnen zu dienen und die gute Nachricht ihnen zu bringen. Ja, aber auch da gibt es jetzt Grenzen und da musst du wirklich aufpassen. Was dir keinesfalls erlaubt ist, ist Brüder aufzunehmen, die in Wirklichkeit keine Brüder sind, sondern Irrlehrer. Also wir reden hier zum Beispiel über Zeugen Jehovas oder Mormonen oder andere. Johannes schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, also zweiten Brief hat ja nur ein Kapitel, Verse 10 bis 11. Er sagt, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nehmt ihn nicht auf in euer Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Also wer Irrlehrer zu sich einlädt, ja, tut, als ob alles in Ordnung ist, der nimmt teil an bösen Werken. Ja? Also ja, du darfst zum evangelistischen Gründen, darfst du ungläubig, sollst Ungläubige einladen, ihnen ein Segen sein. Aber lad doch nicht Leute ein, die kommen und eine falsche Lehre verkündigen. Das zehnte und letzte ist, mache dich frei von falschem Druck. Wisst ihr, manche Manche sind nicht gastfreundschaftlich, weil sie irgendwie böswillig sind oder faul oder sowas, sondern weil sie Angst haben vor Versagen. Dass sie vielleicht sagen, ich bin nicht so ein guter Koch, ich habe nicht so ein schönes Heim, ich kann meine Gäste nicht so unterhalten, wie das vielleicht andere können. Aber noch einmal, weißt du, das verlangt überhaupt niemand von dir, dass du irgendwelche Gourmet-Kochkünste präsentierst oder dass du das allerschönste Eigenheim hast oder die spannendsten Anekdoten nacheinander erzählen kannst, wo alle dir nur an den Lippen kleben. Biblische Gastfreundschaft geht einfach darum, Gott hat dir ein Dach über den Kopf geschenkt, nutze diesen Ort zum Segen für andere. Das, was Gott dir gegeben hat, auch wenn es wenig ist, in deinen Augen, gebrauch es für den Herrn, es ist deine heilige Pflicht, ja, es ist sogar dein herrliches Vorrecht, das zu tun. Was du einem der Geringsten tust, das tust du Jesus. Es wird dem Wohl der Gemeinde dienen, es dient der Einheit der Gemeinde, es dient zur Verbreitung und Förderung des Evangeliums, es dient zum Trost, zur Auferbauung von Heiligen. Es dient den Bedürftigen, den Einsamen, den Schwachen, den Traurigen. Lass dein Haus ein Segen sein für viele. Herr, segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Also leg los. Öffne dein Haus. Öffne dein Herz. Öffne die Türen weit für Gäste. Dein Lohn wird groß sein im Himmel. Jeder einzelne Becher, den du einem Gast gibst, wird dir belohnt werden. Möge der Herr uns dazu helfen, dass wir alle gastfreundlich sind und noch gastfreundlicher werden. Zu Gottes Ehre und zum Segen für viele Menschen. Amen. Habt ihr Fragen? Möchtet ihr was ergänzen? Ja?
Eine Frage. Dass ihr sagt, wir können auch Ungläubige einladen, sollen aber keine Irrlehrer einladen. Wo liegt denn da deine Grenze? Also, wann sage ich, okay, der glaubt halt nicht richtig, dann ist er vielleicht ungläubig oder fehlt Erkenntnis. Und wo ist denn die Grenze, wo ich sage, die darf ich nicht mehr einladen, weil er als Irrlehrer dann anzusehen
ist? Ja. Ein Moslem nennt sich nicht Christ. Und er beansprucht auch nicht, dass er die christliche Lehre verkündigt. Ein Zeugen Jehova, er nennt sich Christ. Er sagt, dass er glaubt, was in der Bibel steht, lehrt aber absolute Irrlehren, die dazu führen, dass Menschen in die Hölle gehen. So, und das ist halt eine Grenze, wo wir sagen, diese Leute wollen wir auf ihrer Durchreise nicht aufnehmen und sie auch noch unterstützen in dem, was sie tun. Ja, da müssen wir sehr zurückhaltend sein. Ich sage nicht, dass man sich generell nicht treffen darf mit Zeugen Jehovas, aber man muss aufpassen, wie man es macht. Welche Signale man vermittelt an andere Menschen und was man denen auch selbst vermittelt, wie ein Eindruck. Es ist sehr schädlich, wenn wir Mormone zu uns zu Hause einladen und andere sehen das. Meine Nachbarn sehen, dieser Mormone geht bei mir ein und aus. Und es ist einfach keine Differenzierung da. Ja, wir müssen uns da ganz klar sein in der Sache, dass wir uns nicht zu Teilhabern machen lassen von Irrlehre.
Wo seine Frage vielleicht ein bisschen hingeht, ist schon ein gewisser Unterschied zwischen Irrlehrer und Leuten, die verführt sind und eben vielleicht Zeugen Jehovas sind, ohne dass sie genau wissen, was sie sind, weil eben die schon in der fünften Generation Zeugen Jehovas sind. Das ist nochmal, denke ich, schon ein qualitativer Unterschied
zu sehen. Ist richtig, genau.